Du kannst dich entscheiden. Häufig erleben wir ja Stress oder Angst, ne? Weil wir uns fremdbestimmt fühlen. Aber letztendlich bist du ja diejenige, die sich entschieden hat, in diese Situation hineinzugehen.
Hallo und herzlich willkommen zu Naturally You, dein Podcast, der dich dabei begleitet, natürlich gesund und glücklich zu leben. Ich bin Sabine, das ist Folge 14 und ich freue mich ganz besonders, dass du dir heute wieder die Zeit genommen hast, um reinzuhören, denn heute habe ich mein erstes Interview am Start mit der wunderbaren Beata Koriot. Beata kenne ich schon sehr lange, ich habe sie als Yogalehrerin kennengelernt, aber tatsächlich arbeitet sie auch schon genauso lange als Atemtherapeutin und Bewusstseinstrainerin und hat im letzten Jahr ihr erstes Buch veröffentlicht, das ich regelrecht verschlungen habe. Und während ich das getan habe, wusste ich schon, dass ich Beata unbedingt in den Podcast einladen will, weil sie mit ihrer Arbeit einen ganz ähnlichen Zweck verfolgt wie ich. Nämlich uns selbst und die Menschen, mit denen wir arbeiten, zurück in ihre Kraft, zurück in ihre Mitte und in ihre Energie zu bringen. Und dazu dient auch ihr Buch Goodbye Stress, nämlich um uns eine neue Sicht auf das Thema Stress zu schenken und uns ganz einfache Möglichkeiten an die Hand zu geben, wie wir Stress komplett aus unserem Leben entfernen können. Und das, indem wir im ersten Schritt erstmal Stress als das entlarven, was er wirklich ist, nämlich Angst. Beata ist der Überzeugung, wer Stress sagt, meint tatsächlich Angst. Und das interessiert mich natürlich ganz besonders, was wir nebst Ernährung und ätherischen Ölen und Coaching noch tun können, um vor allem jetzt nach dem Winter wieder und noch mehr in die Leichtigkeit und in unsere Kraft zurückzufinden. Im Interview sprechen wir darüber, warum Stress ein Codewort für Angst ist, wann und wie uns Stress aber auch in unsere Kraft bringen kann und welche Möglichkeiten wir haben, Stress und Angst regelrecht abzuschütteln. Denn tatsächlich liefert unser Körper mit jeder Angst- oder Schreckreaktion auch gleichzeitig die, ja, passende Entspannungsantwort. Und das nicht nur bei Trauma, sondern bei jeder Form von Verspannung. Und diese Antwort nennt sich neurogenes Zittern. Wie einfach das geht, erklärt Beata im Gespräch. Außerdem sprechen wir über verbundenes Atmen und Beata erzählt, wie Atmen ihr Leben verändert hat. So, jetzt aber genug gequatscht. Alles Weitere hörst du jetzt im Gespräch mit der wunderbaren Beata. Ganz viel Freude dabei.
Liebe Beata, herzlich willkommen. Ich freue mich so sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit mir hier im Podcast so ein bisschen zu quatschen. Wir kennen uns ja schon ziemlich lange. Ich habe das eben mal so kurz überschlagen und bin tatsächlich auf 16 Jahre gekommen.
Krass.
Ja, total. Nämlich habe ich dich kennengelernt 2005, als ich mit Yoga angefangen habe bei Lord Vishnu's Couch in Köln, dem Yogastudio, das du mit gegründet hast. Und damals habe ich dich natürlich nur in Anführungsstrichen als wunderbare Yogalehrerin wahrgenommen, aber ich glaube, du hast ja damals auch schon als Atemtherapeutin gearbeitet. Und jetzt dachte ich, nimm uns doch mal so ein bisschen mit auf deinen Weg. Wie war deine Entwicklung von Yogalehrerin zu Atemtherapeutin? Zu Bewusstseinstrainerin, zu Autorin. Über das Buch habe ich eben im Intro schon so ein bisschen erzählt. Oder wie war dein Weg? Nimm uns doch mal kurz mit.
Liebe Sabine, ich bin so dankbar, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich, dass ich da sein darf und mit dir erzählen darf. Und ich finde es auch unglaublich, dass wir uns schon 16 Jahre kennen. Wahnsinn. Und dabei sind wir doch noch so jung.
Ja, finde ich auch.
Ja, du hast es schon gesagt, ich bin ja Yogalehrerin und das mache ich ja auch schon seit 1995, also schon eine ganze Weile. Und das habe ich muss immer so ein bisschen die Vorgeschichte erzählen, damit das alles Sinn macht, was ich hier mache.
Ja.
Es gab eine riesige Zäsur in meinem Leben, da war ich 21 und da hat mein Bruder einen Unfall gehabt und ist gestorben. Und der wurde so also aus meinem Leben gerissen und ich bin in eine tiefe Dunkelheit gefallen Und habe dann damals gemerkt, okay, ich kann nicht dieses Leben so weiterleben wie bisher. Ich muss meinem Herzen folgen. Und das hat für mich bedeutet damals, ich muss erstmal raus. Ich habe mein Studium abgebrochen. Ich habe so das Grundstudium, was ja heute ein Bachelor wäre, was mir auch angerechnet wurde in den USA. Ich bin dann nämlich in die USA gegangen, habe dort das Yoga zufällig gefunden. Und an dem Tag, als ich das erste Mal Yoga machte, wusste ich, das ist die richtige Richtung für mich. Ne? Ich bin so nach meinem Gefühl gegangen, wie so ein Tier, was so wirklich guckt, so was brauchst du? Und das nach dem Yoga habe ich mich gefühlt, wie als wäre ich, als würde ich wieder anfangen zu leben. Und deswegen habe ich eine Yogalehrerausbildung gemacht. Daraufhin dann noch das ging dann immer so weiter. Die nächste Yogaausbildung. Ich bin so meinem Spürsinn sozusagen gefolgt. Das, was mir Entspannung gegeben hat. Ich war immer auf der Suche nach Entspannung. Ich wollte gar nicht Yogalehrerin werden tatsächlich. Ich wollte nur wissen, was dieses Positive in meinem Körper bewirkt hat, was das ist. Und das hatte viel mit der Atmung zu tun. Und als ich in Deutschland war, ich bin nach Deutschland gekommen, habe verschiedene Yoga-Studios aufgemacht, habe dann diese Atemarbeit gefunden, eine ganzheitliche, integrative Atemarbeit. Da habe ich eine 3-jährige Ausbildung gemacht. Die hat mir das Yoga noch verständlicher, noch tiefer beigebracht. Für mich macht alles Sinn, was ich mache. Ich habe dann eine Atemschule gegründet, eine Ausbildung für Bewusstseinstrainer gegründet, Führungskräftetrainings gegründet. Das heißt, mittlerweile gehe ich viel in Unternehmen rein oder mache Gruppenarbeit. Also gar nicht so sehr auf dieser körperlichen Ebene, wie jetzt so eine Yogastunde aufgebaut ist, sondern auf einer, ich würde sagen, auf der mentalen und atemtechnischen Ebene. Oh Gott, das war jetzt so viel. Macht das überhaupt Sinn, was ich hier erzähle?
Total, ja, total. Ja. Ich kann dir gut folgen.
Sehr
ja.
gut. Also ich mache unglaublich viel. Ne? Ich habe so, aber das, für mich ist das alles unglaublich sinnvoll und das eine baut auf dem anderen auf und ist dadurch entstanden. Und dieses Buch, was wir ja zum Anlass genommen haben oder was du zum Anlass genommen hast, mich einzuladen, das habe ich wirklich nur geschrieben, weil mir etwas auf meinem Weg begegnet ist, was ich so unfassbar fand. Das war wie, als wäre ich auf dem Mars gelandet. Und das war dieses neurogene Zittern. Und dazu muss ich sagen, ich habe jedes Mal, wenn ich mit Menschen arbeite, ne, und das mache ich ja, wie du weißt, seit 25 Jahren mittlerweile, ich habe immer beobachtet, wenn die Angst aus den Körpern geht, und ich war ja jemand, der sehr ängstlich war, der sehr nach Entspannung, ich war sehr angespannt, ich brauchte diese Entspannung, ich war immer auf der Suche nach Entspannung, habe ich ja gerade gesagt. Und immer wenn ich gesehen habe bei anderen Menschen, wenn die Anspannung oder die Angst aus einem Körper gewichen ist, dann ist das immer mit einem Zittern passiert, häufig, mit so einem Vibrieren, mit Energie. Also sahen sogar so aus, als hätte sie die unter Strom gestellt. Jedes Mal, wenn so eine Erleichterung reingekommen ist in den Körper, hatte das so ein Zittern in irgendeiner Form. Manchmal ist es wie dieses Ameisengefühl, so ein Kribbeln einfach nur im Körper. Ne? Mhm. Aber manche rüttelten und schüttelten sich tatsächlich. Und ich fand das so unglaublich, dass es so ein neurogenes Zittern, dass man das auch mental an- und ausschalten kann. Das ist also wie so ein, dass wir eigentlich dafür gemacht sind zu zittern und Anspannung zu entladen. Und dass man gar nicht so viel atmen muss, sondern man braucht nur eine einzige Übung und dann kann man dieses Zittern einladen sozusagen. Und das war für mich ja ein Schock. Deswegen habe ich gedacht, das muss doch jeder wissen. Und aufgrund dieses neurogenen Zitterns, was ich eben vor 10 Jahren circa entdeckt habe, habe ich dann irgendwann dieses Buch geschrieben, weil mir so wichtig war, dass Menschen diese Arbeit kennenlernen.
Ja, großartig. Also ich hatte tatsächlich auch vorher noch nie davon gehört. Aber nehmen wir das nochmal einen Schritt quasi zurück, weil der Titel des Buches ist ja Goodbye Stress. Ja. Und wenn man dieses Buch so auf eine Aussage oder auf ein Fazit runterdampfen müsste, was schade wäre, aber wenn man das machen müsste, dann wäre das ja wohl wahrscheinlich, wer Stress sagt, meint Angst. Also zumindest genau. Wäre das so aus meiner Leserperspektive der Satz. Und das fand ich, also das hat mich wirklich fast vom Hocker gehauen, weil ich das so gut nachvollziehen kann, konnte und weil das auch so viel Sinn für mich gemacht hat. Ohne, also es war wie so eine, wie so ein tiefes Erkennen, als ich das gelesen habe, so nach dem Motto, ja, das wusste ich schon immer, aber es war mir nicht bewusst. Also wie so eine Wahrheit in mir, die aufgelegt wurde. All mein Stress, all meine Stressmomente sind eigentlich Momente, in denen ich Angst habe. Aber wie, ja, vielleicht magst du das einfach auch nochmal aus deiner Perspektive erklären, was das für dich bedeutet. Du hast mal gesagt, Angst, Stress wäre ein Codewort für Angst. Das fand ich auch toll formuliert.
Ja, weil ich tatsächlich mache ich ja mittlerweile diese Atemarbeit mit Menschen und die Leute kommen, weil wenn sie Stress haben, ne, so das ist so das Thema. Ich habe viel Stress, ich bin in einer Krise in irgendeiner Form und dann schauen wir gemeinsam drauf, was könnte es denn sein? Und ich habe halt noch nie verstanden, was denn dieser Stress sein soll genau, ne? Weil jeder, wirklich jeder eine ganz andere Definition davon hat. Für den einen ist es, ich selber habe manchmal Stress bei der Wahl der Sorte Eiscreme. Ne? Weißt du, ich könnte eine falsche Entscheidung treffen. Das ist eine totale Verwirrung dann. Ne?
Herrlich.
Für andere ist das natürlich was vollkommen anderes. Also erstmal reden wir alle immer über so eine Chimäre. Jeder meint was anderes damit und jeder, also du hörst es an jeder Ecke, das hat Stress gemacht, das hat Stress, das hat Stress gemacht. Ich habe A gesehen, immer wenn wir Stress sagen und wir leiden darunter, ne, dann ist da eine Angst drunter. Dann ist da irgendwas, was dich treibt, was du noch nicht sehen willst. Und Stress ist so etwas wie eine Erlaubnis, sich dem hinzugeben, ne? Dem zu folgen, in diesem Hamsterrad weiterzumachen und sich dann irgendwann vom Burnout dann in die, also eine Auszeit zu nehmen. Aber Stress ist eher fast wie so eine Medaille. Guck, ich streng mich sehr an, ich habe wirklich viel zu tun und ich möchte dafür ein Lob, ne? Und ich wollte den Spieß umdrehen und sagen, nee, übernimm noch mal bitte die Verantwortung dafür, weil so denkt, ich glaube nicht, dass das so gedacht ist, unser Leben. Ne? Ja. Ich wünsche mir so ein Leben nicht. Und ich denke auch, das hier ist doch unser Leben. Das ist doch keine Generalprobe für unser Leben. This is it. Also warum? Warum machen wir uns das so schwer? Weißt du? Und die Idee, also ich wollte natürlich ein bisschen auch provozieren mit diesem Satz, wer Stress sagt, meint Angst, aber ich meine das auch so, ne? Weil ich möchte, dass du die Verantwortung, oder wir, nicht du persönlich, aber ich möchte, dass wir die Verantwortung für unsere Zustände übernehmen und das geht nicht, wenn wir das mit so einem Label wie Stress belegen und dann weitermachen wie bisher. Nein, wir können etwas verändern und wir müssen auch etwas verändern, finde ich, weil ansonsten siehst du ja, wie die Welt gerade so aussieht. Ne? Wir haben alle, also ich habe so das Gefühl, wir haben ein Gefühl für uns selbst, für unseren Körper und damit auch für die Erde verloren.
Ja, absolut, absolut. Meine Yoga-Lehrerin, die Sharon Gannon, die sagt ja immer so gerne zu Total Disconnect.
Ja.
Na, und das trifft das total.
Total.
Ganz genau. Ja.
Wir wissen nicht, was wir fühlen. Wir wissen nicht, was der Körper braucht, was der will. Und im übertragenen Sinne passiert das gerade mit unserer Erde auch. Ne? Wir ersticken uns zu Tode mit der Art, wie wir leben. In dieser Wegwerf, Konsum, Kapitalismus, Patriarchie. Also ich finde, also wir müssen. Und wir haben nicht mehr viel Zeit. Also noch dazu. Wir müssen echt uns mal. Also das Erste, was wir machen müssen, finde ich, ist anhalten, innehalten, wirklich einen Stopp reinbringen und zu schauen, ey, was machen wir hier eigentlich? Und is it worth it? Ist das wirklich sinnvoll?
Ja. Ja. Genau. Und das im ersten Schritt jeder erstmal für sich selber. Ne? Und das
absolut. Und sonst kann ich es nicht für die anderen.
Genau. Und da finde ich das so genial, einfach mal wirklich darüber nachzudenken, wie führe ich mein Leben und wie geht's mir damit? Und sich auch dieses Thema Stress wirklich mal anzuschauen, weil es ist ja genauso, wie du sagst. Jeder hat Stress. Alles ist stressig. Der Job ist stressig. Homeoffice ist stressig. Beziehung kann stressig sein.
Sind immer stressig.
Homeschooling sowieso. Genau, das dürfen wir sagen, weil wir beide Mütter sind, ne?
Absolut.
Und also das heißt, auf der einen Seite ist Stress so, ich sag das jetzt mal so, böse. Man hat ja auch so ein bisschen Angst vor Stress, weil man vermeintlich weiß, dass Stress das Sterberisiko erhöht. Und auf der anderen Seite ist Stress wie so eine, du hast es ja eben so schön gesagt, wie so eine Medaille, so eine Anerkennung, ne? Also das heißt, wenn ich sage, oh, ich bin so gestresst, dann impliziert das so automatisch, ja, ich habe so viel zu tun und die nächste Implikation ist, ich bin so wichtig. Also ich habe immer das Gefühl, das schwingt da so mit. Und das finde ich so interessant, erstmal zu realisieren, dass das, ja, eben, dass da so zwei Seiten sind zu dem Stress. Auf der einen Seite ist es wie eine Auszeichnung, auf der anderen Seite ist es böse. Und dann aber, und das fand ich halt auch so toll in deinem Buch, zu erkennen, und das belegst du ja auch durch entsprechende Studien, dass Stress gar nicht böse sein muss, sondern ganz im Gegenteil. Stress kann das Immunsystem stärken, es kann die Adern sogar weiten und damit auch die Lebenserwartung verlängern. Also das genaue Gegenteil von diesem, Stress ist böse und führt im Zweifel zu einem Herzinfarkt, zu einem früheren Tod. Also das finde ich super spannend. Und was ich dich gerne fragen würde, ist, also wovon hängt das ab, ob sich der Stress tatsächlich negativ in uns auswirkt, weil das gibt es ja. Mhm. Und woran liegt es, wenn er sich so positiv in uns auswirkt?
Ja, das möchte ich mit einer ganz simplen Frage beantworten, die ich bitte auch an die HörerInnen stelle jetzt, nicht nur an dich persönlich.
Ja.
Ich frage dann gerne die Leute, hattest du in den letzten 12 Monaten Stress?
Ja.
Danke, Sabine. Du bist jetzt stellvertretend für die HörerInnen.
Also das, okay.
Ja. Okay. Hattest du viel, mittel oder eher wenig Stress? Was würdest du sagen?
Ich hatte viel Stress. Okay. Kann ich ganz klar so beantworten.
Okay. Also viel. Und jetzt ist die dritte Frage, die ich immer stelle. Und glaubst du, dass Stress deiner Gesundheit schadet? Und es gibt nur, wir wissen, also in dieser Antwort gibt es jetzt nur zwei Möglichkeiten, ja oder nein.
Genau, ich gehe mal mit ja.
Okay. Und damit zählst du zu den, die meisten Menschen glauben, also wenn sie die Wahl haben, schadet das Stress der Gesundheit oder eher nicht. Und wir finden immer auch ein bisschen Argumente für das Gegenteil. Aber die allermeisten Menschen glauben, dass Stress ihrer Gesundheit schadet. Und das liegt daran, wie wir aufgewachsen sind, ne? Wie wir den ganzen Tag von Stress ist böse für dich, Stress ist schlecht, Stress schadet der Gesundheit, Nachrichten durchdrungen werden. Und da ist eine ganze Industrie dahinter, der sehr daran gelegen ist, dass wir weiterhin Stress haben und diese ganzen Produkte kaufen. Mhm. Und das Interessante ist auch der Ursprung von Stress. Das war per se schon mal ein Missverständnis. Dieses Wort Stress hat Hans Selye in 1936, der ist, glaube ich, 1936 emigriert nach Kanada und hat, das war ein Wissenschaftler, der hat nach einem neuen Hormon gesucht. Und hat dann Menschen beobachtet in Kanada in seiner Forschung. Also der hat an Ratten geforscht und hat gesehen, wenn man die Ratten malträtiert, also wirklich terrorisiert und mit Formaldehyd oder so hat er die vollgespritzt und die sind furchtbar. Die haben alle Stress erlebt. Also die haben alle, denen ging's allen nicht gut und die sind dann gestorben. Und der hat noch nie mit Menschen gearbeitet. Und hat aber gedacht, das könne er, dieses Erleben, was er da an den Ratten gesehen hat, das könne er auf Menschen übertragen. Und hat dann gesagt, dass Stress gesundheitsschädlich ist und eben zum Tode führt letztendlich. Ne? Also das Interessante war noch, dass er noch nicht mal so gut Englisch konnte, dass das, was er eigentlich ausdrücken wollte, er nicht ausgedrückt hat. Er hat eigentlich nach dem Wort Strain gesucht. Und Stress ist etwas, was auf einen Körper wirkt. Er meinte physikalisch, ne? Er meinte aber, dass den Effekt im Körper, Strain. Mhm. Und plötzlich war dann so Tür und Tor geöffnet, dass alles Stress sein kann. Also alles, was von außen kommt, Stress ist und alles, was im Inneren passiert, Stress ist. Und das hat ihn auch, also der hat kurz vor seinem Tod, das war in den 80ern, glaube ich, also der hat dann ganz viele Abhandlungen geschrieben, ist um die Welt getingelt und hat dieses Wort Stress ist dann viral gegangen. Und das wurde in sehr, sehr vielen wissenschaftlichen Untersuchungen immer wieder erwähnt und keiner hat das hinterfragt. Man weiß aber heute, dass der zum Beispiel von der Tabakindustrie unterstützt wurde. Der hat also Geld dafür bekommen, dass eine moderne Krankheit wie der Stress verantwortlich ist für Arterienverkalkung und alles, was auf das Herz schlägt durch das Rauchen und nicht eben Zigaretten. Er ist so ein bisschen mit Schuld, sage ich mal, dass Stress so populär geworden ist. Und hat dann selber irgendwann gesehen, dass das falsch ist, was er gesagt hat. Und kam dann mit dieser Unterscheidung von Eu und die Stress, ne? Dass es auch positiven Stress gibt. Ja. Aber bis dahin waren alle, sind sich jetzt alle total sicher, dass Stress uns nicht gut tut. Und diese Information, die wird weiterhin, die ist weiterhin lebendig. Das ist wie so, wir glauben alle daran, dass Stress uns schädlich ist. Und die meisten Menschen, die eben, wenn du eine Einstellung hast, dass Stress dir schadet, dann wirst du auch in Situationen, die eine Herausforderung für dich sind eigentlich, wirst du eine Bedrohung sehen. Und das hat einen Effekt auf deinen Körper. Dann werden ganz andere Hormone ausgeschüttet. Und deswegen ist es so wichtig, seine eigene Einstellung zu dem Thema zu hinterfragen. Du hast jetzt gerade gesagt, du glaubst, dass Stress deiner Gesundheit schadet. Die allermeisten Menschen glauben das. Ich auch, bevor ich mich mit diesen Studien auseinandergesetzt hatte. Mittlerweile wissen wir aber, dass so eine Einstellung veränderbar ist. Und jemand, und da gibt es auch so interessante Studien zu, Menschen, die nicht daran glauben können, dass Stress ihrer Gesundheit schadet und trotzdem sagen, sie hatten unglaublich viel Stress in den letzten 12 Monaten, die sterben weniger, weil die Forscher sind hingegangen und haben acht Jahre lang die Sterberegister verglichen. Und die Leute, die gesagt hatten, ich habe viel Stress, aber ich denke nicht, dass er meiner Gesundheit schadet, die sind weniger gestorben tatsächlich. Denen ging es sogar besser als die Leute, die gesagt haben, ich habe wenig Stress und ich glaube, Stress schadet meiner Gesundheit. Also es ist so eine Forschung, die mir so ein bisschen die Augen geöffnet hat, wo ich nicht glauben könnte, das kann doch nicht sein, dass unser Glaube so viel damit zu tun hat. Das, was ich, was meine Einstellung sagt. Und es gibt halt wunderbare Studien, die beispielsweise sagen, dass es möglich ist, diese Einstellung ganz schnell zu verändern. Also wir können von einer negativen Stresseinstellung in eine positive gehen. Und dann, wenn ich das schaffe, diesen Shift zu machen, ich nenne das Mindshift, ne, in die Veränderung zu gehen und tatsächlich dahin zu kommen, dass ich verstehe, es ist nicht eine Bedrohung, was da passiert, sondern eine Herausforderung, dann ist genau das, was du vorhin beschrieben hast, dann bleiben die Adern weit offen, das Herz pumpt immer noch, aber ich erlebe sowas, dein Körper bereitet sich wirklich nicht mehr auf eine Niederlage vor, was es vorher war. Wenn dein Körper sich auf eine Niederlage vorbereitet, dann schüttet er auch Cortisol aus, um eventuelle Wunden zu heilen, ne? Und das passiert eben nicht, wenn du im Prinzip auf eine Herausforderung vor dir siehst und dich drauf freust, dann empfindest du eher sowas wie Mut und gehst den Schritt nach vorne. Dieser Wandel von negativer in positiver Einstellung ist ganz leicht möglich.
Jetzt bin ich also sehr gespannt.
Ja, und zwar erstmal muss ich wissen, dass es beide Effekte hat. Deswegen haben wir die gerade so ein bisschen beschrieben, ne? Das Negative macht das mit dir. Wenn du aber eine positive Einstellung hast, dass Stress auch gut für dich sein kann, ne?
Ja.
Dann ist es ein bisschen, ich habe dieses Beispiel von einem Skifahrer, der auf einer Piste steht oben und dann geht steil runter. Derjenige, der denkt, er schafft das nicht, ne? Für den ist das echter Stress. Der erlebt eben das Adrenalin und Cortisol und der macht sich auf eine Niederlage, bereitet er sich vor innerlich, der Körper. Mhm. Derjenige, der aber das als Herausforderung ansieht und sich drauf freut, der hat dieses andere Erleben, dieses etwas, was mehr mit Mut zu tun hat und geht ganz anders auf die Situation ein. Und diesen Berg gibt es nicht wirklich, das ist nur eine Fantasie und du kannst entscheiden, welcher Skifahrer du sein möchtest in einer Situation. Und zwar, indem du, da gibt's auch Studien zu, Forschungen zu, die ich ganz spannend fand, indem du dir wirklich dich erinnerst, dass dein Herz jetzt gerade schlägt, beispielsweise in Prüfungssituationen haben wir ja häufig Stress, dass dein Herz jetzt gerade dafür schlägt, dass du Energie bekommst, dass du performen kannst, dass du Leistung erbringen kannst, dass dich jetzt dein ganzer Körper einfach nur in deine Kraft bringen will. Und das ist es schon, dass du die körperlichen Signale neu deutest und die Energie, die dein Körper dir ja eigentlich nur zur Verfügung stellt, dass du diese Energie nutzt. Darum geht es.
Und das ist super spannend.
Ja, das ist ein mentaler Shift.
Ja, und du schreibst ja auch in dem Buch, du hast ja also wirklich viele mit vielen spannenden Menschen gesprochen für dein Buch und so ja auch mit dem Trainer vom Dirk Nowitzki und der Holger Geschwindner. Und der hat dir ja auch im Gespräch sogar auch erzählt, also du wusstest das wahrscheinlich, aber ich eben nicht, dass Spitzensportler ja tatsächlich genau das auch suchen, diesen Stress, beziehungsweise das, was der Stress mit ihrem Körper macht, was du ja eben so schön beschrieben hast, die Energien, die eigentlich, die Kraft, die dadurch freigesetzt wird, dass sie das suchen, um dann eben eine Höchstleistung erbringen zu können. Das fand ich auch unheimlich spannend und das zeigt ja auch, wie anders man auf dieses Thema und dann auch auf diese körperlichen Reaktionen blicken kann, nämlich in dem Moment, wo das oder man sich daran erinnert, warum tue ich das gerade? Also warum stehe ich überhaupt hier oben auf dem Berg oder warum bin ich in dieser Situation, die mir gerade Stress bereitet und da vielleicht auch wieder den Sinn drin zu erkennen und da vielleicht auch wieder eine Freude zu finden. Und dann kann man es auch eher, denke ich, als Herausforderung sehen, als negativen Stress. Oder genau. Wie würdest du das sehen?
Genau so. Du kannst dich entscheiden. Häufig erleben wir ja Stress oder Angst, ne? Weil wir uns fremdbestimmt fühlen. Aber letztendlich bist du ja diejenige, die sich entschieden hat, in diese Situation hineinzugehen. Und allein dieses aus der Fremdbestimmung in die eigenen Verantwortung zu gehen, ist schon wichtig. Und dann kannst du dich fragen, ist das jetzt eine Bedrohung oder eine Herausforderung? Als was willst du es ansehen? Es ist tatsächlich ein mentaler Shift. Und was ich so geil fand beim Geschwindner, der hat eben gesagt, erstmal ist das nur ein Kitzel, was wir alle haben. Jeder hat diesen Kitzel, wenn etwas Neues entsteht, ne? Wenn wir etwas erreichen wollen und also immer kommt dieser Kitzel rein und Spitzensportler, die suchen nach diesem Kitzel, die suchen nicht die Angst, ne? Die suchen diesen Kitzel, die wollen diese Herausforderung, die wollen da reingehen und ich finde, wir könnten alle so ein bisschen mehr wie diese Spitzensportler sein und diese, weil es sind ja erstmal nur Bewertungen, ne? Das eine ist eine mentale Bewertung der Situation und das andere ist eine Bewertung der Situation und beide haben aber einen intensiven Effekt und wenn ich mir dessen bewusst bin, kann ich aussuchen, ich kann mich entscheiden, wenn ich mir dessen bewusst bin, also erstmal muss ich mir das bewusst sein.
Genau.
Das brauche ich, das muss ich für mich entwickeln und dann kann ich entscheiden, okay, da ist jetzt dieser Kitzel und ich sehe das mal als Freude an. Also ich gehe da mal freudig rein in die Situation, das geht, das kann man wirklich trainieren und vielleicht eine Situation plötzlich zum ersten Mal ganz anders erleben. Und wirklich, ich würde das in allen, auch so banalen Situationen üben, wo ich manchmal, beispielsweise haben wir ja manchmal Angst, Dinge anzusprechen wenn dich jemand blöd angeguckt hat oder meistens, wenn Hals zugeht, ne? Die meisten von uns sagen dann nichts, ne? Ich will immer dazu einladen, diese Schwelle zu überwinden und tatsächlich den Mund dann in dem Moment aufzumachen, weil wenn dein Hals zugeht, dann will dein Körper, dass du dich ausdrückst. Der Knoten im Hals, das ist in dem Moment, der kommt rein, wenn du etwas runterschluckst. Ich würde eher das Gegenteil machen. Wenn du jemand bist, der sonst immer schluckt, dann sprich es einfach mal aus. Dann sag was in der Situation, ne? Und wie gesagt, man kann das in banalen Situationen üben, damit man das dann in einer Situation, in der, weiß ich nicht, tatsächlich dann eine Prüfung oder ein Jobinterview oder sonst was ansteht, damit man das gut nutzen kann in der Situation. Also ich probiere, diese Schwelle zu überwinden, es ist aus dem Gewohnten heraus, in etwas zu gehen, was du noch nicht kennst. Wie ein Spitzensportler, der diesen Kitzel sucht. Das würde ich empfehlen.
Ja, das ist super spannend. Und das Ding ist natürlich auch, stimme ich dir absolut zu, wir müssen ja uns überhaupt immer erstmal dieser Situation überhaupt bewusst werden und auch bewusst werden, dass wir da in so ein Muster fallen. Du nennst es ja auch im Buch so Autopilotreaktion, die wir haben, ne? Und du beschreibst das ja im Buch sehr eindrücklich mit diesen beinahe Unfällen, die du immer und immer wieder meintest zu
eine
haben.
Eine Million, ja.
Ja, genau, weil es eben diesen einen tatsächlichen Unfall gab. In deiner Kindheit war das, ne? Den du nie richtig verarbeiten konntest und sich das dann so im Körpergedächtnis abgespeichert hat. Das sind eigentlich so schon so zwei Punkte, auf die ich hinaus will. Mhm. Und ich glaube, das kennen ja ganz viele von uns und das müssen ja gar nicht so auch tatsächlich dramatische, lebensbedrohliche Situationen gewesen sein, aber Dinge, die sich in uns abgespeichert haben, und zwar nicht nur in unserem Gehirn und unserem Gedächtnis, sondern eben auch auf körperlicher Ebene. Das finde ich irre spannend. Und die dazu führen, wenn dann jemand oder etwas in unserem Alltag einen bestimmten Knopf drückt, einen Trigger auslöst, wir in so einen, ja, in so einen Autopilot-Modus fallen und dann immer die gleiche Reaktion abspulen. Und ich frage mich so ein bisschen, wie wir erkennen können, oh, da bin ich jetzt wieder in einem Muster drin und was ich dann in der Situation ganz konkret tun kann, ne? Weil es ist ja nicht nur immer eine Frage des Ansprechens, ne, des Miteinanders, sondern was kann ich tun in so einem Moment, um ja mich umzuentscheiden, neu zu wählen, anders zu reagieren. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß total, was du meinst. Erstmal muss ich es erkennen, damit ich es ändern kann. Ne? Ich muss mir dessen bewusst sein. Ansonsten bin ich in diesem Autopilot und mein Verstand fährt den Bus sozusagen.
Genau.
Und ich bin dem Verstand hilflos ausgeliefert. Es ist
so wie bei dir, ne? Du warst ja lange gar nicht darüber bewusst, dass diese unentspannte Beifahrerin, die du da warst, dass das damit mit diesem Unfall zu tun hatte, dass das ein Autopilot war, ne?
Genau. Ich erzähle mal kurz, ganz kurz, die Geschichte.
Ja, gerne.
Ja, ich hatte nicht nur einen großen Unfall, ich hatte sehr viele. Also ich habe mal gezählt, ich saß in 13 Unfällen. Also waren immer so Auffahrunfälle und ich habe die immer, also fast immer kommen sehen. Ich habe und den Unfall, den du ansprichst, da war ich so circa 12, 13 Jahre alt. Wir waren auf dem Weg, ich bin ja Polin, wir waren auf dem Weg nach Polen in den Sommerferien. Früher gab es noch die Grenze, da musste man teilweise 2 Tage an der Grenze stehen. Mein Vater wollte immer durchheizen und wir waren also sehr lange unterwegs. Er war immer sehr müde in der Nacht. Und hat versucht, ich habe ihm so mit so einem Klopfen auf die Schultern versucht, wach zu halten. Und da passierten uns immer diese merkwürdigen Unfälle. Und einmal war das ein ganz krasser Auffahr und so eine Massenkarambolage mit Totalschaden. Und mir ist nichts passiert. Ich bin ausgestiegen aus dem Auto und habe am ganzen Leibe gezittert wie wahnsinnig, wie Espenlaub. Und konnte mich nicht mehr auf den Beinen halten, habe mich hingesetzt, habe nur gezittert. Und irgendwann kam meine Mama. Und das ist eine sehr patente kleine Frau. Und dann sagte die, Beata, bist du verletzt? Und ich habe gesagt, nein. Und dann hat die gesagt, dann hör auf. Und ich habe sofort aufgehört zu zittern. Ich habe dieses Zittern festgehalten. Und spule jetzt weiter, 20 Jahre später habe selber noch nie einen Unfall gebaut. Ne? Aber jedes Mal, wenn ich als Beifahrerin bei jemandem mitfahre, habe ich immer Unfälle kommen sehen, ne? Und ich habe immer, weil die zu dicht in meiner Welt, in meiner Wahrnehmung zu dicht aufgefahren sind, und ich habe innerlich immer mitgebremst und bin richtig in eine Anspannung gegangen und habe geschrien teilweise und habe, glaube ich, meiner Meinung nach habe ich gedacht, das ist ja ganz normal, wie ich reagiere, weil ich verhindere ja gerade einen Unfall. Ne? Ich sorge ja gerade dafür, dass wir gerade überleben. Mir war nicht klar, dass das so eine traumatische Reaktion ist, ne? Dass ich aufgrund dieser nicht verarbeiteten körperlichen Geschichte heute in jedes Mal in so eine, also ne, jedes Mal praktisch immer wieder in so Auffahrunfallsituationen hineingehe. Und wir wissen heute, also die Wissenschaft weiß heute, dass es nahezu dasselbe Erleben für unseren Körper ist, wenn ich mir den Unfall vorstelle oder den gerade erlebe. Ne?
Ja, Wahnsinn.
Das ist nahezu dasselbe Erleben. Also ich saß tatsächlich in Tausenden von Unfällen immer dann, wenn ich Beifahrerin war, also hilflos. das Verrückte war, dass ich dann vor 10 Jahren, eben David Buccelli traf, was ein Traumatherapeut ist. Ich habe einen Workshop bei dem gemacht und ich zitterte. Also das ist dieser, der eben festgestellt hat, wir haben in unserem Körper eine Antwort auf Hochspannung, Angst und Stress. Unser Körper ist dafür gemacht, diese tägliche Anspannung, die wir einnehmen. Allein durch 2 Stunden Sitzen kommt schon Spannung in den Körper. Jedes Mal, wenn wir Stress haben, kommt Spannung in den Körper. Jedes Mal, wenn wir uns erschrecken, kommt eine Hochspannung in den Körper. Der Körper ist aber genauso dafür gemacht, diese Anspannung zu entladen, wie Tiere das machen oder kleine Kinder noch zittern, wenn sie Spannung erleben. Wie Erwachsene machen es nicht mehr, weil wir solche Mütter haben, wie ich die hab, ne? Die hatte Angst, als ich gezittert habe damals. Aber ich komme nochmal zum Buccelli. Also in diesem Workshop habe ich gezittert, also haben wir geübt, dieses Zittern zuzulassen. Das fand ich so unglaublich, weil ich gedacht habe, es kann doch nicht sein, dass wir das haben und niemand weiß das, kein Arzt kennt das. Niemand bringt dir das bei, dass du diese unglaubliche Antwort in dir immer dabei hast. Sie kostet nichts, jeder kann es machen. Wie können wir so weit weg von unserem Körper sein und das nicht mehr wissen? Das war mir also nicht verständlich. Und dann habe ich den Buccelli gefragt, und das finde ich jetzt echt unglaublich. Ich habe den gefragt, wenn ich jetzt wirklich regelmäßig zittere, ist mein Trauma, also ich habe mich natürlich erinnert an diese Autofahrt damals, weil damals wollte ich zittern und ich habe in dem Moment auch verstanden, dass Zittern war die gesündeste Reaktion, die ich haben konnte auf dieses Schockerleben. Mein Körper wollte mich nur wieder in eine Homöostase bringen, in eine Entspannung hineinbringen und weil wir aber Angst vom Zittern haben und nicht wissen, was das ist und damit nicht umgehen können, unterdrücken wir das irgendwann mal. Wir halten das fest. Meine Mutter hatte Angst davor, ich habe es festgehalten. Ich wusste, dass das Gesündeste war damals, was ich hätte machen können, was unterbrochen wurde. Heute habe ich ihn gefragt, also nicht heute, damals habe ich, vor 10 Jahren habe ich Buccelli gefragt, ist mein Trauma dann ganz weg? Ja. Und er hat gesagt, ja. Und ich fand das so unglaublich, dass man so etwas behaupten kann.
Ja, ja.
Als Therapeut.
Total.
Wie geht das? Und habe dann also seitdem auch unglaublich viel gezittert. Immer wenn ich etwas Neues erfahre, was mich begeistert, nehme ich das auseinander. Also dann habe ich monatelang von morgens bis abends gezittert. Ich habe beim Zeitunglesen gezittert. Das Schöne ist, dass das rein auf einer physischen Ebene passiert. Es ist so ein Zusammenspiel von Stammhirn und deiner Muskulatur. Also es hat nichts mit der Psyche zu tun. Ich muss jetzt nicht irgendwie nochmal in irgendeine traumatische Situation mich reindenken, ich muss keine Emotionen erzeugen oder sonst was. Es ist einfach nur mein Körper, der eine jahrzehntelange Anspannung, eine Information entlädt. Danach, es gab so einen Moment, nach ein paar Monaten Zittern gab es einen Moment, das war wie so ein Ganzkörperorgasmus, weißt du? Da hat alles vibriert, ganz fein vibriert. Ich habe mich danach gefühlt, und dann ist die Spannung komplett von mir abgefallen. Und ich habe mich gefühlt wie ein kleines Kind. Also diese Energie, die Kinder haben, ne? Dieses, es war nichts an Spannung mehr in meinem Körper. Es war ich war so gut und schön ausgerichtet und fühlte mich richtig frei. Und das war, also wirklich zuletzt hatte ich das gedacht, habe ich das empfunden, als ich ein Kind war. Also weiß nicht, den ganzen Tag, Kinder können ja den ganzen Tag rennen, wenn wir Erwachsene mal in der Ecke liegen und nicht verstehen, warum die Erwachsenen rumliegen. Ja. Und diese Sonnenenergie war das. Und tatsächlich gab es vor 1-2 Jahren ungefähr, gab es für mich so einen Test. Und da hat eine Freundin von mir nämlich sie ist gefahren, ich war die Beifahrerin, sie ist auf das Stauende zugerast, hat das nicht gesehen, hat im letzten Moment eine Vollbremsung hinterlegt, war total in Panik, die Frau. Und ich hatte diese Reaktion zum ersten Mal in meinem Leben nicht, dass ich da mitgebremst habe, sondern ich war dabei, ich habe mich zu ihr nachdem wir stehen geblieben sind, wirklich einen Zentimeter vor dem Auto vor uns, habe ich mich zu ihr umgedreht und habe gefragt, ist alles in Ordnung mit dir? Geht's dir gut? Und ich habe das tatsächlich zum ersten Mal, das war für mich so ein bisschen dieser Lackmustest, ne? Das hat echt funktioniert. Für
das
mich.
Das ist so spannend.
Und das ist, was ich meine. Also wir haben jedes Mal, wenn wir Stress haben oder uns anspannen, besonders in so Schockmomenten, speichern wir diese Informationen in unseren Zellen und wir reagieren in ähnlichen Situationen, ne, das ist dieser Autopilot, den ich meine, den du auch erwähnt hast, reagieren in ähnlichen Situationen nochmal ähnlich. Also wir werden eventuell wütend oder aggressiv oder die Kehle geht zu. Also jeder kennt das von uns. Es gibt Situationen, die immer wiederkehren, in denen wir ganz komisch reagieren. Das ist dieser Autopilot, den ich meine. Und eine Möglichkeit, aus diesem Autopiloten auszusteigen, ist tatsächlich, dieses neurogene Zittern wieder in sein Leben zu lassen und diese Anspannung zu entladen, weil es scheint wohl irgendwie so zu sein, dass tatsächlich auch die Information, die alte Information, überschrieben wird. Nämlich mit der Information, du bist sicher. Heute bist du sicher, du kannst entladen, das ist nicht mehr dein Problem sozusagen. Weil für mich ist es ein bisschen so, als wären wir immer noch in dieser Stressschleife gefangen von damals. Wenn wir eine ähnliche Situation erleben, dann wieder erleben wir diese Situation. Wir stellen uns die mental vor, teilweise wie jetzt bei mir. Und das muss nicht sein. Also man kann es auch auf einer körperlichen Ebene entladen. Ich finde, es ist so wichtig, dieses neurogene Zittern, also überhaupt Zittern wieder in unser Leben zu lassen.
Und das finde ich halt so spannend. Deswegen habe ich mich auch so gefreut, dass du relativ kurzfristig Zeit hattest, mit mir zu sprechen, jetzt eben noch im Frühling. Weil also Basis meiner Arbeit ist ja die traditionell chinesische Medizin und die schreibt dem Frühling eben eine stark aufstrebende, zielgerichtete, aber auch dynamische Energie zu. Und auch eine, also im Grunde genommen auch die Energie der Kindheit. Und das fand ich jetzt so schön, toll. Das hast du jetzt ja eben wirklich so schön beschrieben, wie du dich eben nach diesem letzten großen Zittern, ne, dass du hattest, dich eben so frei und wie so ein Kind gefühlt hast und dich aber auch so ausgerichtet gefühlt hast. Und das beschreibt genau die Energie, in die wir jetzt kommen wollen. Und ja, total. Und es ist auch so, ne, wenn du Kinder beobachtest, die wollen ja immer hoch. Ne, kleine Kinder, die wollen sich irgendwo hochziehen und laufen lernen, dann wollen die hoch aufs Klettergerüst und hoch in den Baum und hoch auf die Rutsche. Und das ist eben diese Energie, die wir am Anfang des Lebens haben und die wir auch am Anfang des Jahres haben sollten, um eben ja wirklich gut und frei und unbelastet in das Jahr durchstarten zu können. Und mich interessiert natürlich auch, welche Möglichkeiten wir dazu haben, eben gerade jetzt nach dem Winter diese Dunkelheit und auch die vielleicht auch alten Ängste eben im wahrsten Sinne abzuschütteln, um in diese Energie oder um noch mehr in diese Energie zu kommen. Und deswegen finde ich das so genial, dass wir gerade jetzt zu dieser Jahreszeit eben auch darüber sprechen können, weil du ja mit dem neurogenen Zittern tatsächlich uns eine Möglichkeit eröffnest, das eben im wahrsten Sinne des Wortes abzuschütteln. Und jetzt erklär uns doch mal, insofern das geht, das weiß ich nicht, ob das geht ohne Bild, wie das funktioniert mit dem Zittern, weil du sagst, das kann jeder.
Ja, zittern kann jeder. Ich als Beispiel, ne, als wir Kinder waren, dann bleiben wir doch bei den Kindern, ne? Als wir Kinder waren und uns geekelt haben, dann haben wir uns ein bisschen gezittert. Ja, ne? Dann haben wir uns ein bisschen geschüttelt. So, das ist schon ein Teil vom Neurogen. Also das ist schon neurogenes Zittern. Als wir Kinder waren und uns und geweint haben, ne? Und geatmet und geweint haben, dann haben wir auch gezittert. Also wenn du Kinder hast, lass sie zittern, Freunde. Freundinnen. Und also Kinder, die zittern vor Angst, die zittern vor Ekel. Wir zittern aber auch vor Freude beispielsweise. Ihr kennt das aus Filmen, vielleicht habt ihr das auch selbst schon. Vielleicht, ich weiß nicht, du hast ja auch mal schon mal geheiratet. So wie ich mehrfach. Und wenn man dann so vom Altar steht und das Ja sagen muss, dann zittern viele häufig, weil das so, weil da so eine Spannung im Körper ist, da so eine Überspannung im Körper ist, ne? Und die will der Körper irgendwie entladen. Und eigentlich will dein Körper das den ganzen Tag. Also das merkst du auch, wenn du vor dem Einschlafen, dass dann manchmal so ein Bein nochmal austritt. Das ist auch das neurogene Zittern. Da will dein Körper einfach wieder die Überspannung entladen und sich von alleine wieder ausrichten. Also man kann tatsächlich das selbst so ein bisschen initiieren. Das gibt's ja auch in Meditationen, in der Kundalini-Meditation. Da zittern wir, da schütteln wir uns. Aber wenn du das erfahren willst, wie es ist, wenn dein Körper das von ganz alleine macht, dann gibt es eine Signature-Übung, die ich immer mache, wo du es ganz schnell erleben kannst. Und zwar ist es, wir gehen über den Psoas-Muskel hinein. Das ist der Muskel, der links und rechts die Wirbelsäule stabilisiert und das Becken mit dem, also dann komplett im Becken sich mit dem Iliakus verbindet und den Oberkörper mit den Beinen verbindet. Das ist ein ganz, ganz starker Muskel. Der wird unser Kampf- oder Fluchtmuskel genannt, weil der dafür zuständig ist, wenn du in Gefahr bist, dass du dann die Beine entweder in die Hand nehmen kannst und rennen kannst oder eben auch kämpfen kannst, wenn dein Gegenüber schwächer und kleiner ist als du. Also wir sind, der Mensch ist das einzige Tier, das aufrecht geht und alle seine lebenswichtigen Organe offen nach vorne rausträgt, ne? Das Herz, die Eingeweide, das Geschlecht, unser Gesicht, das Brain, alles offen nach vorne. Deswegen brauchen wir einen ganz, ganz starken Beschützer. Und das ist eben dieser Psoas-Muskel. Der zieht sich zusammen jedes Mal. Also selbst wenn wir nur in einen Raum kommen und da gucken Leute blöd, zieht er sich so ein bisschen zusammen. Wir gehen in so eine Hab-Acht-Haltung. Würde eine Tür hinter uns zuknallen, würde und wir das nicht mitbekommen, dann würden wir uns erschrecken und würden so zusammensacken, ne? Also zusammen uns zusammenziehen. Das ist immer dein Psoas-Muskel. Den wollen wir durch eine simple Übung kann man den über anspannen, also ein bisschen bearbeiten, damit der kann nämlich von alleine, der ist dafür gemacht, dich zu schützen. Aber wenn du danach in einer sicheren Situation bist, ist er dafür gemacht, die Anspannung auch wieder zu entladen. Und eine simple Übung ist aus dem Yoga, du legst dich auf den Rücken, auf eine Yogamatte am besten. Ist es ganz, ganz wichtig, dass der Boden nicht rutscht. Also Teppich ist nicht gut, weil wir dann das so ein bisschen blockieren in der Bewegung. Also eine rutschfeste Matte ist wichtig oder ein rutschfester Untergrund. Keine Socken, also barfuß. Du legst die Fußsohlen dann gegeneinander, lässt die Knie auseinanderfallen, sodass die Beine in einer Raute sind. Und dann heben wir einfach nur das Becken. Und bringen die Knie dann so etwas 5 Zentimeter zueinander. Wenn die Knie ganz weit auseinander waren, bringen wir die 5 Zentimeter zueinander. Und dann passiert es schon, sofort eigentlich. Also du brauchst nicht länger als eine Minute, dass der Psoas anfängt zu zittern. Und vielleicht kannst du das mit meinem Video verlinken, weil da kann man das ja auch ganz gut sehen. Dann können unsere HörerInnen das sich anschauen. Also es ist eine sehr, sehr simple Übung, wenn wir eben das Becken anheben, Knie auseinander, Fußsohlen zusammen, Beine in der Raute, fängt eigentlich sehr direkt dein Becken, dein Psoasmuskel an zu zittern. Dann bleib in dieser Übung noch 2-3 Minuten. Länger muss das gar nicht sein, bis du dieses Zittern richtig gut spürst. Dann kannst du das Becken langsam absetzen und du wirst feststellen, es hört nicht auf. Das Zittern geht weiter. Also das ist das Interessante, es hört nicht auf. Du darfst nur nicht die Knie zu weit auseinandernehmen oder die Füße irgendwie verstellen, sondern du musst nur diesen Übergang vom Becken in der Luft zu Becken auf dem Boden schaffen, indem du es eben mental erlaubst, dass es zittert. Denn wir sind so gut trainiert, dieses Zittern immer festzuhalten, dass wir gar nicht mehr wissen, was es heißt, loszulassen, ne? Es zuzulassen. Und deswegen ist das Zauberwort erlaube. Erlaube dieses Zittern. Also die Knie etwas zueinander bringen und du wirst eine Position, alle Menschen zittern, niemand ist zu entspannt, auch Buddha würde zittern. Niemand ist zu entspannt oder zu fest, dass er nicht zittern könnte. Das Einzige ist, wenn der Arzt gesagt hat, du darfst keinen Sport machen, dann solltest du die Übung auch nicht machen. Aber ansonsten kannst du das üben und dann wird dann dich langsam mit diesem neurogenen Zittern. Es ist also ein autonomes Zittern, es ist nicht etwas, was wir machen, sondern tatsächlich der Körper, der von alleine die Bewegungen macht, die er braucht, damit eine Entspannung beispielsweise in Nacken, Schultern und Kiefer reinkommt, weil der Kiefer ist ja ganz eng mit dem Psoas auch verbunden über Muskel-Faszienstränge. Viele Rückenschmerzen kommen von den Faszien, weil die Faszien hochgradig innerviert sind, unglaublich viele Nervenenden haben. Also diese Verspannungsschmerzen, die gehen raus mit dem Zittern. Ganz verspreche ich. Schmerzen, Schmerzen können rausgehen aus deinem System, weil der Körper sich einfach anders ausrichtet. Und das finde ich auch so schön, wenn du sagst, mit dem Frühling, ne? Wir richten uns aus. Das passt so gut zu dieser Übung. Ja. Diese innere Ausrichtung. Und wichtig ist, dass es immer angenehm ist, das Zittern. Mhm. Dass du, du kannst Pausen machen. Und wenn du einmal richtig gezittert hast, dann brauchst du auch diese Vorübung nicht mehr. Die ist wirklich nur dazu da, dich mental zu erinnern, wie das nochmal geht. Wenn du einmal richtig gezittert hast, dann kannst du einfach nur die Füße aufsetzen und loslegen. Weil es ist so ein bisschen wie bei Tieren. Tiere, die zittern ja auch, um zu entspannen, von jetzt auf gleich. Die brauchen keine Übung vorher. Mhm. Und wir sind so ein Tier, weißt du? Unser Körper, wir haben einen Körper und der kann genauso zittern, wie Tiere zittern.
Ja, das finde ich das Allergrößte. Alles, was wir nur tun müssen, ist, uns daran zu erinnern. Ne? Das finde ich eben auch so genial an dieser, also an deiner Arbeit, ne? Weil das dich ja wieder oder uns alle ja wieder zurückbringt zu einem besseren Gefühl, für ein besseres Gespür für uns selber. Ne? Es bringt uns wieder so in die Anbindung zu uns selbst. Und das ist ja auch das, was ich so mit meiner Arbeit verfolge und mir wünsche, dass wir wieder mehr in unsere Kraft zurückfinden, zu unserer wahren Natur zurückfinden. Ne? Wir sind ja mit diesen Fähigkeiten auf die Welt gekommen, wie du sagst. Ne? Kinder haben wir das noch gemacht oder können das auch bei Kindern beobachten und dann haben wir es uns selber oder es ist uns abgewöhnt, abtrainiert worden und jetzt müssen wir da halt wieder hin zurückfinden. Aber das finde ich großartig, ne? Dass wir das schaffen können. Das heißt, irgendwann kann ich auch zittern, ohne dass ich auf dem Boden liege, also einfach irgendwo sitzend, das geht dann auch.
Ja, du kannst auch beispielsweise können nur die Schultern zittern oder im Sitzen zittern. Wenn du dich so ein bisschen vertraut gemacht hast, dann kannst du dieses innere Beben wahrnehmen und beziehungsweise zulassen. Es ist ja immer so, du gibst dir selbst die Erlaubnis, das jetzt zu entladen. Und dann ist wirst du feststellen, dass dein Körper unterschiedliche Frequenzen hat. Man kann sehr muskulär zittern, also sehr hart, sehr heftig. Das wären Leute, also die beispielsweise viel Sport machen, wenn du joggst jeden Tag oder regelmäßig, dann wird das Zittern heftiger sein bei dir. Du kannst aber die Frequenz dann auch umstellen auf ein sehr fasziales, so ein schlangenartiges. Also Zittern ist nicht immer Zittern, das ist auch so ein Räkeln, so ein Recken und Strecken. Das ist wieder wirklich, ich glaube auch tatsächlich, zurückkommen in deinen Körper und spüren, dass du sicher bist, dass alles, ne, dass du zu 100% da sein darfst, dass dieser Körper sicher ist, dass dieser Ort sicher ist, dass du sicher bist. Darum, das ist,
es ist schön.
Genau.
Wunderschön, das Herz schlägt, der Atem fließt, in diesem Moment ist alles gut.
Genau, und wenn da der Kitzel reinkommt, ne, dann dieses Gefühl, dann erstmal innehalten, atmen, verbundenes Atmen ist wichtig, weil wenn wir aufhören zu atmen, dann dann ist es so, als würden wir unsere Lebensenergie anhalten. Also bleib atmend. Und du gibst deinem Brain, deinem Geist, deinem Körpergeistsystem das Signal, dass du sicher bist, wenn du weiteratmen kannst. Wenn du entspannt weiteratmen kannst, dann erfährt dein Körper, dass er sicher ist und er lässt dich rein. Er entspannt sich. Ja. Und ich meine, das ist mir auch immer so wichtig zu sagen, es ist kein Erschlafen, was wir wollen. Ne? Wir wollen entspannen, heißt für mich eben in diese Ausrichtung gehen, in deine Kraft gehen. Ins Leben
guter Punkt.
Gehen.
Genau, ja.
Es ist nicht irgendwie in der Ecke liegen und Om Shanti singen. Kannst du auch, aber
es ist was anderes.
Genau. Ja, genau. Ist auch Leistung erbringen können. Also sowohl in der Lage zu sein, ne, rauszugehen und aktiv zu sein, als auch dann nach Hause zu kommen, dein Kind in den Arm zu nehmen und total für dein Kind da sein oder eben absolut schlafen zu können. Ja. Entspannt einschlafen zu können und durchzuschlafen.
All das, genau. All das, ja. Jetzt hast du ja eben schon vom verbundenen Atem gesprochen. Beata, lass uns übers Atmen sprechen.
Yay. Sehr gerne.
Ich glaube, du hast irgendwann mal gesagt, du bist ein Atem-Addict.
Ja, Breath-Addict, ja.
Breath-Addict, ja, genau. Was ist das Tolle am Atmen?
Ja.
Und was ist der verbundene Atem?
Ja, ich glaube, der Atem ist der Schlüssel. Ich glaube, der Atem ist die Verbindung vom Körper zur Psyche vielleicht, aber auch die Verbindung mit Himmel und Erde. Der Atem ist für mich die Verbindung von allem. Und ich frage gerne mich selbst, aber auch die Menschen, mit denen ich arbeite, kannst du es atmen? Egal was ist, kannst du atmen. Mhm. Der verbundene Atem ist eigentlich unsere ganz natürliche Atmung. Wir Menschen haben leider verlernt, einzuatmen und vollkommen auszuatmen. Wir halten den Atem viel zu früh an, am Ende der Einatmung. Also ist bei den meisten noch viel Raum für Einatmung. Und wir können auch nicht wirklich den Atem fließen lassen, also die Ausatmung fallen lassen. Und das heißt, wir können nicht loslassen. Also ich habe so selten einen Menschen bei mir auf meinem Stuhl gehabt, der entspannt ausatmen konnte. Das ist schon erstaunlich, finde ich. Mhm. Und der verbundene Atem ist eine Technik, sage ich mal, obwohl es keine Technik ist. Eigentlich ist dein eigener Atem, aber irgendwie müssen wir ja dahin kommen zu diesem eigenen Atem. Und da vertiefen wir so ein bisschen die Atmung. Das, was wir gewohnt sind, dann nehmen wir mal so 20% mehr drauf. Also wir atmen ein bisschen tiefer, als wir es gewohnt sind. Und wir atmen verbunden. Das heißt, dass die Einatmung in die Ausatmung übergeht und die Ausatmung in die Einatmung übergeht. Und es gibt keine Full-Stop-Pausen, aber es gibt natürliche Pausen. Du atmest ein und dann gibt es so eine natürliche Pause. Und ich vergleiche das immer wie ein Kind, was schaukelt. Da sind wieder die Kinder.
Ja.
Ein Kind, was schaukelt, ne? Und wenn du dir vorstellst, du setzt dich jetzt mal auf so eine Schaukel, als du ein Kind warst und du atmest ein und du schaukelst nach vorne, ne? Dann gab es immer diesen Moment, wo du das Gefühl hattest, du bleibst für einen Moment in der Luft
stehen.
Genau.
Ja. Super Bild. Ja, super Bild dafür. Genau.
Genau. Und das ist aber kein Stopp. Sondern das ist nur der Moment, in dem die Einatmung in die Ausatmung übergeht. Das ist für mich ein Moment, wo nichts, also so das Universum sich offenbart sozusagen.
Ja,
ne?
Ja,
und das,
genau.
Und dann atmest du zurück. Also du schaukelst zurück, du atmest aus. Und am Ende der Ausatmung gibt's auch diesen Moment, ne, wo das Universum sich offenbart, wo die Einatmung, also wo nichts ist. Und dennoch so alles da ist. Das sind die Momente, die wir aber in der Atmung weglassen. Ne? Wir atmen da gar nicht erst, also wir erlauben das gar nicht. Wir hören viel früher auf, wir atmen flach. Die meisten Menschen atmen 12 bis 18 Atemzüge in der Minute. Und das allein ist schon ein Hinweis auf chronischen Stress. Ne? Allein dieses schnelle Atmen. Wir atmen sehr flach, wir atmen gar nicht mit dem ganzen Körper. Und das haben ganz viele, die Migräne haben, die atmen besonders flach, die atmen wirklich nur um den Kopf rum. Da kommt wenig in die Lungen, in den Lungen an. Wir wollen also mit unserem ganzen Körper atmen, wie Babys geatmet haben, wie wir als Babys geatmet haben.
Mit dem ganzen Körper.
Mit dem ganzen Körper, genau. Ja. Babys atmen mit dem
atmen
ganzen
Körper. Atmen so, ja.
Genau. Und da, dass du bist so ein Baby, du willst.
Ja, wir alle, genau.
Wir alle, ja. Ne? Wir wollen mit dem ganzen Körper atmen. Und wenn dir das gelingt, wenn du in dieser Atemschaukel, und das meine ich mit verbundener Atmung, ne? Wenn es dir gelingt, den Atem einzuatmen, vollständig ausfließen lassen zu können, loszulassen, ne? Dann in dem Moment lernst du, erkennst du, erkennst du, wer du bist. Also kommst du in diese Kraft hinein, von der wir gerade gesprochen haben, die Kinder so ganz natürlich haben, genau. Kommst du dahin zurück. Es ist eigentlich, sind wir dafür gemacht, so zu atmen, aber irgendwann lernen wir, weil es gefährlich ist, weil man bestimmte Emotionen nicht erleben darf, wie Lust oder Trauer oder Schmerz. Das sind alles so, da halten wir den Atem an. War wichtig früher, aber heute brauchen wir das nicht mehr. Heute können wir mit Emotionen umgehen. Also dürfen wir weiter atmen, die Emotionen fließen lassen und dadurch zurückkommen zu uns selbst, in diese Kraft, die immer da ist. Wir müssen nur die Verbindung wiederfinden und wir müssen nichts. Wenn wir wollen, das ist ein Weg.
Ja, wunderbar, ja. Wunderbar. Das ist, also im Grunde ist das ja schon jetzt hier das perfekte Schlusswort. Ich habe ein Auge auf die Zeit. Ich könnte immer weiter quatschen
ich
mit dir,
auch.
Aber es ist einfach so spannend und ich finde es so großartig, weil du uns damit einfach noch zwei Möglichkeiten mehr gibst, wie wir ja eben wirklich in diese Kraft finden, zurückfinden können. Und das finde ich großartig. Und dieses Atmen, das kann man ja wirklich, und das finde ich so toll daran, ne? Also mit dem Zittern, da muss ich erstmal die Ruhe und diese rutschfeste Unterlage haben, ist ja alles kein Thema, kriegt man ja hin. Aber mit dem Atmen, mit dem verbundenen Atem, das kann ich ja wirklich jederzeit überall üben.
Genau, ne? Warte nicht, atme. Also in Situationen, in denen du sonst gewartet hast, im Wartezimmer, Warteschlange an der Kasse, sonst wo, atme. Vertief den Atem ein wenig, etwas tiefer, als du es gewohnt bist. Das Schöne ist, wenn du den Atem hören kannst, bist du schon da. Ne? Also hör den Atem. Du kannst nicht in einem Problembewusstsein unterwegs sein, also in so einem Alltagsdenken, was dich stresst. Wenn du deinen Atem, wir sind keine Multitasker, wenn du deinen Atem hören kannst, bist du im Spüren und machst dich dadurch präsent. Das macht dich präsent. Das macht dich, das gibt dir Energie. Da kommst du zurück zu dir. Also vertief ein wenig den Atem, hör den Atem und genieße, versuche in diese Verbindung, also dieses verbundene Schaukeln zu kommen.
Ja.
Das, glaube ich, macht eine Menge Freude.
Ja, ja, absolut. Und gibt die Kraft und die Energie und auch das Vertrauen und die Zuversicht, ne? Wo man dann auch wieder zurückkommt in dieses, was du ja vorhin auch angesprochen hattest, in dieses selbstbestimmte Handeln zurückzufinden, eben auch aus dem Autopilot. Und das kann ich nur, wenn ich wirklich präsent bin, wenn ich im Körper bin, wenn ich mir meiner bewusst bin. Und das ist großartig.
Genau.
Ach, liebe Beata, vielen, vielen Dank. Also
so
wie gesagt,
gerne.
Ich
danke
könnte
dir. Danke,
ewig mit dir weiterquatschen.
Ja,
und
ich auch.
Viel. Aber das Gute ist ja, du hast ja ein Buch geschrieben, wie gesagt.
Ja, da steht
Stress.
Das alles drin.
Und da steht das ja alles so wunderbar drin. Und das Schöne ist, wenn man dich ein bisschen kennt oder man muss dich gar nicht groß kennen, aber wenn man dich jetzt hier einmal hat sprechen hören und dann das Buch liest. Also es ist, man liest das Buch und man hört dich sprechen. Also das, man kann das Buch, das liest sich so weg. Ich hatte das schon im Intro gesagt, ich habe das verschlungen, weil es sich so wegliest. Es sind die spannenden Inhalte, es ist aber auch deine wunderbare Art zu schreiben, so authentisch und so, ja, wie gesagt, man hat die ganze Zeit das Gefühl, man hört dich sprechen und das ist mit unheimlich viel Freude, dieses Buch zu lesen. Ich verlinke das in den Shownotes, dass das dann auch jeder findet. Und cool. Ich sag nochmal, danke, 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 dass du dir die Zeit genommen hast und dich, uns einfach an deinem wertvollen Wissen teilhaben lässt. Es ist wirklich eine Freude. Danke dafür.
Vielen Dank, liebe Sabine.
Bis ganz bald mal wieder.
Bis bald.
Mach's gut.
Auch. Tschüss.
Tschüss, tschüss. Und das war das Gespräch mit Beata. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Freude und ja, auch Aha-Momente beschert wie mir. Wenn du jemanden kennst, für den das Gespräch auch spannend sein könnte, dann leite die Podcast-Folge sehr gerne weiter. Und wenn du Lust hast, mit mir oder Beata dazu ins Gespräch zu kommen, dann schreib uns doch sehr gerne, am besten auf Instagram @SabineSpielberg unter dem Post zur heutigen Folge. Für heute sage ich nun erstmal danke fürs Zuhören, danke für deine Zeit, so schön, dass du wieder dabei warst und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer du gerade bist.